Hallo zusammen, zurück bei den 20 Märchenminuten. Seit heute habe ich einen Instagram-Account, der heißt auch 20 Märchenminuten mit Unterstrichen dazwischen. Und da könnt ihr schon so ein bisschen sehen, was ich so mache, welche Märchen wohl in den nächsten Tagen mal eingelesen werden und überhaupt, wie das hier so bei mir aussieht. Und ihr hört gerade hier das neue Buch, Raschel, Raschel. Das ist die Geschichte von Theodor Storm und heißt Die Regentrude. Und ich hoffe, dass einige von euch das noch als Kinder mal gehört oder gelesen haben und jetzt sich davon wieder begeistern lassen. Einen so heißen Sommer wie nun vor 100 Jahren hat es seitdem nicht wieder gegeben. Kein Grün war zu sehen. Zahmes und wildes Getier lag verschmachtet auf den Feldern. Es war an einem Vormittag. Die Dorfstraßen standen leer. Was nur konnte, war ins Innerste der Häuser geflüchtet. Selbst die Dorfkläffer hatten sich verkrochen. Nur der dicke Wiesenbauer stand breitspurig in der Torfahrt seines stattlichen Hauses und rauchte im Schweiße seines Angesichts aus seinem großen Meerschaumkopfe. Dabei schaute er schmunzelnd einem mächtigen Fuder Heu entgegen, das eben von seinen Knechten auf die Diele gefahren wurde. Er hatte vor Jahren eine bedeutende Fläche sumpfigen Wiesenlandes um geringen Preise erworben. Und die letzten dürren Jahre, welche auf den Feldern seiner Nachbarn das Gras versenkten, hatten ihm die Scheuern mit duftendem Heu und den Kasten mit blanken Krontalern gefüllt. So stand er auch jetzt und rechnete, was bei den immer steigenden Preisen der Überschuss der Ernte für ihn einbringen könnte. »Sie kriegen alle nichts«, murmelte er, indem er die Augen mit der Hand beschattete und zwischen den Nachbargehöften hindurch in die flimmernde Ferne schaute. »Es gibt gar keinen Regen mehr in der Welt.« Dann ging er an den Wagen, der eben abgeladen wurde. Er zupfte eine Handvoll Heu heraus, führte es an seine breite Nase und lächelte so verschmitzt, als wenn er aus dem kräftigen Duft noch einige Krontaler mehr herausriechen könne. In demselben Augenblicke war eine etwa 50-jährige Frau ins Haus getreten. Sie sah blass und leidend aus. Und bei dem schwarzseidenen Tuche, das sie sich um den Hals gesteckt trug, trat der bekümmerte Ausdruck ihres Gesichtes nur noch mehr hervor. »Guten Tag, Nachbar«, sagte sie, indem sie dem Wiesenbauer die Hand reichte. »Ist das eine Glut! Die Haare brennen einem auf dem Kopfe.« »Lass brennen, Mutter Stine, lass brennen«, erwiderte er. »Seht nur das Fuder Heu an. Mir kann's nicht zu schlimm werden.« »Ja, ja, Wiesenbauer, ihr könnt schon lachen. Aber was soll aus uns anderen werden, wenn das so fortgeht?« Der Bauer drückte mit dem Daumen die Asche in seinen Pfeifenkopf und stieß ein paar mächtige Dampfwolken in die Luft. »Seht ihr«, sagte er, »das kommt von der Überklugheit. Ich hab's ihm immer gesagt. Aber euer Seliger hat's alleweg besser verstehen wollen. Warum musste er all sein Tiefland vertauschen? Nun sitzt ihr da mit den hohen Feldern, wo eure Saat verdorrt und euer Vieh verschmachtet.« Die Frau seufzte. Der dicke Mann wurde plötzlich herablassend.
»Aber, Mutter Stine«, sagte er, »ich merke schon, ihr seid nicht von ungefähr hierher gekommen. Schießt nur immer los, was euch auf dem Herzen ist.«
Die Witwe blickte zu Boden. »Ihr wisst wohl«, sagte sie, »die 50 Taler, die ihr mir geliehen, ich soll sie auf Johanni zurückzahlen und der Termin steht vor der Tür.« Der Bauer legte seine fleischige Hand auf ihre Schulter.
»Na, nun macht euch keine Sorge, Frau. Ich brauche das Geld nicht. Ich bin nicht der Mann,
der aus der Hand in den Mund lebt. Ihr könnt mir eure Grundstücke dafür zum Pfand einsetzen. Sie sind zwar nicht von den besten, aber mir sollen sie diesmal gut genug sein. Auf den Sonnabend könnt ihr mit mir zum Gerichtshalter fahren. Die bekümmerte Frau atmete auf. Es macht zwar wieder Kosten, sagte sie, aber ich danke euch doch dafür. Der Wiesenbauer hatte seine kleinen, klugen Augen nicht von ihr gelassen. Und, fuhr er fort, weil wir hier einmal beisammen sind, so will ich euch auch sagen, der Andres, euer Junge, geht nach meiner Tochter. Du lieber Gott, Nachbar, die Kinder sind ja miteinander aufgewachsen. Das mag sein, Frau. Wenn aber der Bursche meint, er könne sich hier in die volle Wirtschaft einfreien, so hat er seine Rechnung ohne mich gemacht. Die schwache Frau richtete sich ein wenig auf und sah ihn mit fast zürnenden Augen an. »Was habt ihr denn an meinem Andres auszusetzen?« fragte sie. »Ich an eurem Andres? Frau Stine, auf der Welt gar nichts, aber...« Und er strich sich mit der Hand über die silbernen Knöpfe seines roten Wamses. »Meine Tochter ist eben meine Tochter. Und des Wiesenbauers Tochter kann es besser belaufen.« »Trotzt nicht zu sehr, Wiesenbauer«, sagte die Frau milde. »Ehe die heißen Jahre kamen, aber sie sind gekommen und sind noch immer da. Und auch für dies Jahr ist keine Aussicht, dass ihr eine Ernte in die Scheuer bekommt.« Und so geht's mit eurer Wirtschaft immer weiter rückwärts. Die Frau war in tiefes Sinnen versunken. Sie schien die letzten Worte kaum gehört zu haben. Ja, sagte sie, ihr mögt leider recht behalten. Die Regentrude muss eingeschlafen sein. Aber sie kann geweckt werden.
Die Regentrude? Wiederholte der Bauer hart. Glaubt ihr auch an das Gefasel?
»Kein Gefasel, Nachbar«, erwiderte sie geheimnisvoll. »Meine Urahne, da sie jung gewesen, hat sie selber einmal aufgeweckt. Sie wusste auch das Sprüchlein noch und hat es mir öfters vorgesagt. Aber ich habe es seither längst vergessen.«
Der dicke Mann lachte, dass ihm die silbernen Knöpfe auf seinem Bauche tanzten.
»Nun, Mutter Stine, so setzt euch hin und besinnt euch auf euer Sprüchlein. Ich verlasse mich auf mein Wetterglas, und das steht seit 8 Wochen auf beständig schön.«
»Das Wetterglas ist ein totes Ding, Nachbar. Das kann doch nicht das Wetter machen.«
»Und eure Regentrude ist ein Spukeding, ein Hirngespinst, ein gar nichts.«
»Nun, Wiesenbauer«, sagte die Frau schüchtern. »Ihr seid einmal einer von den Neugläubigen.«
Aber der Mann wurde immer eifriger.
»Neu- oder altgläubig«, rief er,
»geht hin und sucht eure Regenfrau und sprecht euer Sprüchlein, wenn ihr es noch beisammen kriegt. Und wenn ihr binnen heut und 24 Stunden Regen schafft, dann...«
Er hielt inne und paffte ein paar dicke Rauchwolken vor sich hin.
»Was dann, Nachbar?«, fragte die Frau.
Dann, ach, zum Teufel, ja, dann soll euer Andres meine Maren freien.
In diesem Augenblicke öffnete sich die Tür des Wohnzimmers und ein schönes, schlankes Mädchen mit rehbraunen Augen trat zu ihnen auf die Durchfahrt hinaus.
»Top, Vater«, rief sie, »das soll gelten!«
Und zu einem ältlichen Mann gewandt, der eben von der Straße her ins Haus trat, fügte sie hinzu,
»Ihr habt's gehört, Vetter Schulze.«
»Nun, nun, Maren«, sagte der Wiesenbauer, »du brauchst keine Zeugen gegen deinen Vater aufzurufen. Von meinem Wort, da beißt dir keine Maus auch nur ein Titelchen ab.«
Der Schulze schaute indes, auf seinen langen Stock gestützt, eine Weile in den freien Tag hinaus und hatte nun sein schärferes Auge in der Tiefe des glühenden Himmels ein weißes Pünktchen schwimmen sehen, oder wünschte er es nur, und glaubte es deshalb gesehen zu haben. Aber er lächelte hinterhaltig und sagte,
»Mög's euch bekommen, Vetter Wiesenbauer. Der Andres ist alle Wege ein tüchtiger Bursche.«
Bald darauf während der Wiesenbauer und der Schulze in dem Wohnzimmer des Ersteren über allerlei Rechnungen beisammensaßen, trat Maren an der anderen Seite der Dorfstraße mit Mutter Stine in deren Stübchen.
»Aber Kind«, sagte die Witwe, indem sie ihr Spinnrad aus der Ecke holte, »weißt du denn das Sprüchlein für die Regenfrau?«
»Ich?«
fragte das Mädchen, indem sie erstaunt den Kopf zurückwarf.
»Nun, ich dachte nur, weil du so keck dem Vater vor die Füße tratst.«
»Nicht doch, Mutter Stine. Mir war nur so ums Herz. Und ich dachte auch, ihr selber würdet's wohl noch beisammen bekommen. Räumt nur ein bisschen auf in eurem Kopfe. Es muss ja doch noch irgendwo verkramt liegen.«
Frau Stine schüttelte den Kopf. »Die Urahne ist mir früh gestorben. Das aber weiß ich noch wohl. Wenn wir damals große Dürre hatten, wie eben jetzt, und uns dabei mit der Saat oder dem Viehzeug Unheil zuschlug, dann pflegte sie wohl ganz heimlich zu sagen, das tut der Feuermann uns zum Schabernack, weil ich einmal die Regentrude geweckt habe.«
»Der Feuermann?« fragte das Mädchen. »Wer ist denn das nun wieder?«
Aber ehe sie noch eine Antwort erhalten konnte, war sie schon ans Fenster gesprungen und rief,
»Um Gott, Mutter, da kommt der Andres. Seht nur, wie verstürzt er aussieht.«
Die Witwe erhob sich von ihrem Spinnrade.
»Freilich, Kind«, sagte sie niedergeschlagen,
»siehst du denn nicht, was er da auf dem Rücken trägt? Das ist ja schon wieder eins von den Schafen, das verdurstet ist.«
Bald darauf trat der junge Bauer ins Zimmer und legte das tote Tier vor den Frauen auf den Estrich.
»Da habt ihr's«, sagte er finster,
indem er sich mit der Hand den Schweiß von der heißen Stirn strich. Die Frauen sahen mehr in sein Gesicht als auf die tote Kreatur.
»Nimm's dir nicht so zu Herzen, Andres«, sagte Maren. »Wir wollen die Regenfrau wecken, und dann wird alles wieder gut werden.«
»Die Regenfrau«, wiederholte er tonlos.
»Ja, Maren, wer die wecken könnte. Es ist aber auch nicht allein wegen dem. Es ist mir etwas widerfahren draußen.«
Die Mutter fasste zärtlich seine Hand. »So sag es von dir, mein Sohn«, ermahnte sie, »damit es dich nicht sieg mache.«
»So hört denn«, erwiderte er.
»Ich wollte nach unseren Schafen sehen und ob das Wasser, das ich gestern Abend für sie hinaufgetragen, noch nicht verdunstet sei. Als ich aber auf den Weideplatz ankam, sah ich sogleich, dass es dort nicht seine Richtigkeit habe. Der Wasserzuber war nicht mehr, wo ich ihn hingestellt, und auch die Schafe waren nicht zu sehen. Um sie zu suchen, ging ich in den Rhein hinab bis an den Riesenhügel. Und als ich auf die andere Seite kam, da sah ich sie alle liegen, keuchend, die Hälse lang auf die Erde gestreckt. Diese arme Kreatur hier war schon krepiert. Und daneben lag der Zuber, umgestürzt und gänzlich ausgetrocknet. Die Tiere konnten das nicht getan haben. Hier musste eine böswillige Hand im Spiele sein.
»Kind, Kind«, unterbrach ihn die Mutter, »wer sollte einer armen Witwe Leides zufügen?«
»Hört nur zu, Mutter, es kommt noch weiter.« Ich stieg auf den Hügel und sah nach allen Seiten über die Ebene hin. Aber kein Mensch war zu sehen und die sengende Glut lag wie alle Tage lautlos über den Feldern. Nur neben mir, auf einem der großen Steine, zwischen denen das Zwergenloch in den Hügel hinabgeht, saß ein dicker Molch und sonnte seinen grässlichen Leib. Als ich noch so halb ratlos, halb ingrimmig um mich her starrte, hörte ich auf einmal hinter mir von der anderen Seite des Hügels her ein Gemurmel, wie wenn einer eifrig mit sich selber redet. Und als ich mich umwende, sehe ich ein knorpsiges Männlein im feuerroten Rock und roter Zipfelmütze unten zwischen dem Heidekraute auf und ab stapfen. Ich erschrak mich, denn wo war es plötzlich hergekommen? Auch sah es so arg und missgeschaffen aus. Die großen braunroten Hände hatte es auf dem Rücken gefaltet und dabei spielten die krummen Finger wie Spinnenbeine in der Luft.
Ich war hinter den Dornbusch getreten, der neben den Steinen aus dem Hügel wächst, und konnte von hier aus alles sehen, ohne selbst bemerkt zu werden. Das Unding drunten war noch immer in Bewegung. Es bückte sich und riss ein Bündel versenkten Grases aus dem Boden, dass ich glaubte, es müsse mit seinem Kürbiskopf vornüberschießen. Aber es stand schon wieder auf seinen Spindelbeinen, und dem es das dürre Kraut zwischen seinen großen Fäusten zu Pulver rieb, begann es entsetzlich zu lachen, dass auf der anderen Seite des Hügels die halbtoten Schafe aufsprangen und in wilder Flucht an dem Rhein hinunterjagten. Das Männlein aber lachte noch gellender, und dabei begann es von einem Bein aufs andere zu springen, dass ich fürchtete, die dünnen Stäbchen müssten unter seinem klumpigen Leib zusammenbrechen. Es war grauenvoll anzusehen, denn es funkte ihm dabei ordentlich aus seinen kleinen schwarzen Augen. Die Witwe hatte leise des Mädchens Hand gefasst. »Weißt du nun, wer der Feuermann ist?« fragte sie, und Maren nickte. »Das Allergrauenhafteste aber«, fuhr Andres fort, »war seine Stimme. Wenn sie es wüssten, wenn sie es wüssten«, schrie er, »die Flegel, die Bauerntölpel!« Und dann sang er mit seiner schnarrenden, quäkenden Stimme ein seltsames Sprüchlein, immer von vorn nach hinten, als könne er sich gar nicht daran ersättigen. »Wartet nur, ich bekomm's wohl noch zusammen.« Nach einigen Augenblicken fuhr er fort. »Dunst ist die Welle, Staub ist die Quelle.« Die Mutter ließ plötzlich ihr Spinnrad stehen, das sie während der Erzählung eifrig gedreht hatte, und sah ihren Sohn mit gespannten Augen an. Der aber schwieg wieder und schien sich zu besinnen. »Weiter«, sagte sie leise.
»Ich weiß nicht weiter, Mutter. Es ist fort. Und ich hab's mir unterwegs doch wohl 100 Mal vorgesagt.«
Als aber Frau Stine mit unsicherer Stimme selbst fortfuhr: »Stumm sind die Wälder. Feuermann tanzet über die Felder.« Da setzte er rasch hinzu: »Nimm dich in Acht, eh du erwacht, holt dich die Mutter heim in die Nacht.«
»Das ist das Sprüchlein der Regentrude«, rief Frau Stine. »Und nun rasch noch einmal. Und du, Maren, merk wohl auf, damit es nicht wiederum verloren geht.«
Und nun sprachen Mutter und Sohn noch einmal zusammen und ohne Anstoß:
»Dunst ist die Welle, Staub ist die Quelle, stumm sind die Wälder, Feuermann tanzet über die Felder. Nimm dich in Acht, eh du erwacht, holt dich die Mutter heim in die Nacht.«
»Nun hat alle Not ein Ende«, rief Maren. »Nun wecken wir die Regentrude. Morgen sind alle Felder wieder grün und übermorgen gibt's Hochzeit.«
Und mit fliegenden Worten und glänzenden Augen erzählte sie ihrem Andres, welches Versprechen sie dem Vater abgewonnen habe. »Kind«, sagte die Witwe wieder, »weißt du denn auch den Weg zur Regentrude?«
»Nein, Mutter Stine, wisst ihr denn auch den Weg nicht mehr?«
»Aber Maren, es war ja die Urahne, die bei der Regentrude war. Von dem Weg hat sie mir niemals was erzählt.«
»Nun, Andres«, sagte Maren und fasste den Arm des jungen Bauern, der währenddessen mit gerunzelter Stirn noch vor sich hingestarrt hatte. »So sprich du. Du weißt ja sonst doch immer Rat.«
»Vielleicht weiß ich auch jetzt wieder einen«, entgegnete er bedächtig. »Ich muss heute Mittag den Schafen noch Wasser hinauftragen. Vielleicht, dass ich den Feuermann noch einmal hinter dem Dornbusch belauschen kann. Hat er das Sprüchlein verraten, wird er vielleicht auch noch den Weg verraten. Denn sein dicker Kopf scheint überzulaufen von diesen Dingen.« Und bei diesem Entschluss blieb es. So viel sie auch hin und wieder redeten, sie wussten keinen besseren aufzufinden. Das ist der erste Teil von der Regentrude.
Und ich bin gespannt, ob ihr dabei bleibt. Ich hoffe es sehr. Und das habe ich noch vorhin vergessen zu erzählen. Falls ihr Wünsche habt, könnt ihr mir das gerne auf Instagram hinterlassen. Ihr könnt mir eine Nachricht schreiben oder in den Kommentaren was sagen, wenn ihr irgendeine Geschichte besonders gern hören möchtet. Ich würde mich riesig freuen. Bis dann. Ciao.